Stammtisch.
Der Podcast vom RefLab und von Reformiert, wo man sich die Meinung kann sagen
und sie auch mal verändern.
RefLab.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Stammtisch. Es ist eine Nostalgiefolge quasi.
Ja, voll.
Und zwar Stammtisch on Tour. Wir nehmen hier beim Stefan Nütte am Sulgenauweg
26.
Auf. 26, genau. In Bern, wo die EQS daheim ist. Ja, herzlich willkommen.
Danke. Also vielleicht muss man so der Redlichkeit halber noch sagen, Stammtisch stellen sich wahrscheinlich alle irgendwie an so einem runden Holztisch mit Bier vor. Wir treffen uns am Morgen um 8 Uhr mit Kaffee.
Mit dem auf einem weissen Sitzungstisch.
Genau.
Aber wir probieren es jetzt trotzdem. Und zwar, wenn wir heute darüber reden, dass dir, Stefan, entweder hast du Heimweh nach dem RefLab oder es ist da langweilig bei der EQS, weil du hast ja jetzt Blogserie mit Podcast für die EQS lanciert. Und sag uns doch, aus Heimweh oder aus langweilig?
Weder noch. Nein, es ist eigentlich so, dass, als ich hier angefangen habe, habe ich einfach gemerkt, wir haben sehr, sehr tolle Papers, das waren kürzere Papers zu relevante Themen, also sei das jetzt In-vitro-Fertilisation, Familienbilder, Gender-Themen, Diversity etc. Aber die kommen irgendwie fast nicht vor, öffentlich. Und zum Teil kann man das begreifen, weil es ja auch nicht die Aufgabe ist, sage ich jetzt mal von der EQS, zu sagen, ja, wir sind quasi eine Medienplattform und kommunizieren ständig irgendwelche hippen Texte und Positionen gegen aussen oder so. Und auf der anderen Seite denke ich auch, es steht so wie kein Verhältnis. Die Qualität der Beiträge und der Gespräche, die wir hier haben, mit der Öffentlichkeit, die einfach nicht zu dem passt. Oder? Und dann haben wir so gefunden, ja, das, was man ziemlich einfach und schnell kann einrichten kann, ist so einen Blog für die EQS machen, wo man eben solche Positionen, Text, Diskussionsanstöße, aber auch mal einen Podcast kann veröffentlichen und vielleicht mit dem ein bisschen mehr auch die Leute, die es interessiert, mitnehmen in das, was wir ja so den ganzen Tag treiben.
Und was heisst das jetzt? Also, tun wir jetzt einfach die gleichen Texte ein bisschen anders verkaufen oder texten wir auch anders?
Nein, wir texten wirklich anders. Und das ist vielleicht etwas vom Coolsten daran. Also, sobald du ein Bild hast von einer Leserin, die das nachher lesen soll, oder von einem Zuhörer, der das hört, macht das etwas mit dir. Und das heisst, es geht zwar schon immer noch darum, Sachen präzise darzustellen und das Ganze auch mit Quellen zu bearbeiten etc. Aber man hat so wie ein Gegenüber, wo man sich vorstellt, findet sie jetzt das interessant, wenn wir das schreiben, versteht er, was wir dort sagen und das hilft uns auch, anders an Text herzugehen. Oder früher war es so, dass man wie gesagt, ja, es gibt irgendein Thema, das wichtig ist, jetzt schaffen wir mal das Thema auf. Und dann machst du eine Studie, ein Gutachten oder eine Position dazu, die nachher in Rot geht und verabschiedet wird. Jetzt ist der ganze Workflow ein bisschen anders. Jetzt überlegst du mal so zuerst, ja, wem wollen wir eigentlich etwas zu diesem Thema mitteilen und was ist ein gutes Medium, um das zu machen?
Und was für eine Leserin hast du da im Kopf? Also wer ist euer Zielpublikum?
Ich würde sagen, wir haben so wie drei verschiedene Zielgruppen und es zielt jetzt auch nicht alles, was wir publizieren, dann immer auf alle drei, oder? Das ist noch wichtig. Also, das eine, das ist klar, wir sind für die Mitgliedskirchen da. Das heisst, wir richten uns an Multiplikatorinnen und Multiplikatoren in diesen Mitgliedskirchen. Das können Pfarrpersonen sein, das können theologische Mitarbeiterinnen sein, Katechetinnen, Katecheten. Einfach Leute, die sagen, okay, das sind theologische, ethische Fragestellungen, die mich beschäftigen, in meinem beruflichen Umfeld. Und ich will dort Infos können abholen, Zusammenstellungen haben, mir selber können eine Meinung bilden, ist so das eine. Und dann das andere ist, dass man so ein diffuses Bild von einer politischen Öffentlichkeit hat, wo ich finde, dort haben wir als zentrale Kirche, quasi, wir sind ja Kirche auf drei Ebenen, oder? Gemeinde, nachher der Kantonalkirchenwerk und dann aber wirklich auch noch einmal so das Dach, das auch gegen aussen sollte etwas kommunizieren, haben wir auch eine gewisse Informationspflicht und auch eine riesen Chance. Ich merke auch, Es braucht nicht wahnsinnig viel, dass man nachher herhört, was sagt jetzt die EKS dazu. Also das ist einfacher geworden als früher in meinem alten Job. Und so das dritte Zielpublikum, würde ich sagen, sind einfach ganz generell Menschen, die Fragen haben zu Religion oder aus einer religiösen Haltung aus Fragen haben zu Gesellschaft, zu Ethikthemen. Wo ich hoffe, dass wir die Fragen auch immer wie mehr noch mitbekommen und nachher auch auf das können reagieren.
Nachher würde ich gerne darüber diskutieren, eben was dann so die religiöse Perspektive könnte sein oder, oder Perspektive aus dem Glauben heraus. Vorher einfach, du hast gesagt, es ist, was sagt EKS dazu? Also, wer spricht denn da, frage ich. und das habe ich mich ab und zu gefragt bei den Beiträgen, die jetzt schon da sind. Also, ist das der Herr Jütte oder der Herr Mattwig, der einfach die persönliche Meinung zu etwas publiziert? Oder ist das EKS? Also, wie frei sind ihr, bist du im Texten? Und besteht die Gefahr, dass man da vielleicht gewisse Sachen wieder einfangen muss, weil man sagt, ja, das ist jetzt eben die persönliche Meinung und nicht vom Rat und nicht von der EKS. Mhm. Man kann das ja nicht wirklich trennen.
Ja, wir probieren trotzdem, oder so gut wie es geht, das kennzeichnen. Also, jetzt, wenn der Frank Mattwig Absender ist von einem Text, dann hat der Frank Mattwig den geschrieben und verantwortet den. Und dann haben wir eine Redaktionssitzung und besprechen, passt das zu den Werten, die wir haben, ist das in den Stil geschrieben, dass das zu uns passt, dass das zu unserer Aufgabe passt, machen wir mit dem etwas gut und dann veröffentlichen wir das. Aber dort ist er Autor, er ist verantwortlich dafür. Das ist auch so mit Beiträgen, die jetzt von außerhalb vom Team kommen, zum Beispiel Patrick Schwarzenbach hat einen ganz tollen Beitrag veröffentlicht, wo wirklich zentral ums Pfarrbild eigentlich diskutiert wird und wie das wirklich aussehen könnte. Das ist seine Haltung, die da drin rauskommt und schon eine Haltung, die ich aber würde sagen, ja, die ist theologisch reflektiert. Dort ist es nicht einfach irgendeine Privatmeinung, also so völlig random, sondern es ist etwas, wo er sich gedanklich und vielleicht zum Teil auch existenziell damit auseinandergesetzt hat und jetzt eine Position hat, die er bringt. Und dann gibt es aber auch Ratspositionen und die sind dann auch solche gekennzeichnet. Also dort ist Absender dann tatsächlich Rat EKS.
Das und das kommt auch bei so. Euch dann?
Ja, das kommt auch bei uns, oder? Und das kann nachher gut sein, dass wir wieder auf so eine Position reagieren oder die probieren zu kontextualisieren oder auch zu hinterfragen und zu diskutieren. Aber das sind politisch legitimierte Positionen, die dort rausgehen. Und das probieren wir eigentlich klar zu kennzeichnen. Also wir haben einerseits Studien und Gutachten, die publiziert werden. Dort verantwortet die ganze EKS das, was da drinnen steht und ist auch ansprechbar drauf. Dann haben wir Positionen vom Rot, das ist meistens zu politischen Fragen oder Sachen, die politisch brisant sind. Und dann haben wir einfach, ich sage jetzt mal so, im weitesten Sinn wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Ethik- und Theologie-Themen. Das können dann ganz verschiedene Leute sein, die dann auch akzeptieren, dass das Widerspruch gibt, dass diskutiert wird.
Und eben, du hast gesagt, Kirche auf drei Ebenen. Und Kirche ist ja gerade wegen diesen Ebenen so ein bisschen Weltmeisterin im Abgrenzen und wer macht was. Und ihr habt das ja, Dritter Famos hat ja das in dem, darf man glaube ich so sagen, oder? In dem PR-Interview, das ihr schon veröffentlicht habt, drauf das RefLab schon erwähnt. Und das ist also der Klassiker. Jetzt kommt da der was RefLab aufbauen hat zur EKS und macht das Gleiche nochmal. Baut jetzt da quasi ein EKS-Lab auf. über Abgrenzungen machst du dir Gedanken oder sagst du einfach, ja komm, ist mir eigentlich egal, was ihr denkt?
Also ehrlich gesagt, es klingt jetzt wichtig, ein bisschen von oben herab, was ich jetzt sage, und es tut mir leid, wenn es so klingt, aber ich glaube, man muss schon in Chile arbeiten, dass man so krass überidentifiziert wird mit einem Projekt, wo es eigentlich darum geht, dass man sagt, wir haben eine Blog-Webseite und wir machen auch noch Podcasts dazu. Also, ich finde irgendwie, das machen ja alle. Also Starbucks macht das, die SBB macht das, die Migros macht das. Also es gibt ja kaum ein Unternehmen, das nicht gegen aussen kommuniziert. Und eine Blogseite heisst jetzt erstmal nichts anderes, als ich habe eine Seite, wo ich verschiedene Formate von Beiträgen darauf publizieren kann, so dass ich sie über soziale Medien, Newsletter etc. kann teilen. Und ich finde es ganz wichtig, dass die EKS das auch macht und habe mich auch für das eingesetzt. Aber die Abgrenzung müsste doch eigentlich inhaltlicher Art sein, finde ich. Also,
was sie müsste gar nicht sein. Also, mich musst du ja nicht überzeugen. Ich finde ja, selbst, also als Konkurrenz erfahre ich es sowieso nicht. Vielleicht, um das mal gerade zu sagen, ich habe mir sowieso angewöhnt, mich über alles zu freuen, wo die Kirche Qualität hat und wo funktioniert.
Ja.
Und das finde ich auch bei Reformiert. Unser Verhältnis zu den reformierten Medien ist, glaube ich, auch schon irgendwie angestrengter gewesen. Ich sehe das sehr entspannt. Solange sich das Kirche will leisten, unterschiedliche Medien zu haben, dann ist doch super, wenn die möglichst höhere Qualität haben, und zwar alle. Also, uns geht's nicht besser, wenn es den reformierten Medien schlecht geht und umgekehrt. Also ja, also von dem her, ich meine das wirklich so, dass je mehr das funktioniert, desto besser. Und wenn alles gut ist, dann ist ja schön. Also,
ja, und ich glaube einfach, man was schon sinnvoll ist, auch wenn noch Ressourcen rum sind, oder, ist, dass man nicht das Gleiche einfach immer wieder das wiederholt. Und dort würde ich schon sagen, hat das RefLab einen sehr persönlichen, auch an Personen gebundenen Zugang zu Themen. Und die kommen auch oft einfach aus dem raus, was einzelne Personen gerade beschäftigt oder was sie aufgeschnappt haben. Bei uns ist das immer so ein kleines Wechselspiel zwischen Politik, persönlichen Interessen oder auch Arbeitsfeldern, wo wir reingeraten durch die Auseinandersetzung für Killen, oder?
Da sind wir gerade bei dieser Flughöhe, wo jetzt die, also einige Texte, die ich gelesen habe, sagen wir mal, sie wollen es nicht vereinfachen, sondern sie machen es eher komplexer. Mhm. Und da spüre ich von dir so ein bisschen ein Anliegen, macht es euch nicht zu einfach, weil es ist komplex.
Oder ich denke, wir haben eine besondere Verantwortung in dem ganzen Medien- und Meinungsgame. Und zwar jetzt nicht nur, weil wir Kirche sind, sondern weil wir in der komfortablen Lage sind, dass wir nicht von Klicks müssen leben, die es gibt. Also das heisst, wir müssen nicht mit irgendwelchen krassen Titeln oder irgendwelchen Zitat, wo wir highlighten oder so für Klicks sorgen, das ist nicht nötig, weil unsere ganze Finanzierung nicht von dem abhängt. Und es gibt andere Medien, die mühen das und ich finde, es tut ihnen nicht gut und es tut auch der Gesellschaft insgesamt nicht gut, wenn das so quasi die vorherrschende Tonalität ist bei uns. Und das, was wir uns können erlauben können, ist wirklich zu sagen, nein, wir können uns einmal eine Woche Zeit nehmen. Natürlich jetzt nicht die, also nicht 42 Stunden, so meine ich das nicht. Aber man kann etwas setzen, man kann sich überlegen, vielleicht lohne ich das nochmal zwei Tage liegen und bringe das dann. Und habe nachher dann etwas veröffentlicht, wo ich sage, doch hinter dem stand ich wirklich, das ist so das Beste, was ich jetzt mit dem, was ich weiss, auf dem Hintergrund von der Institution, wo ich für sie arbeite und dem Problem, wenn ich es verstanden habe, kann sagen. Und das ist manchmal tatsächlich dann so, dass es eben Situationen nicht einfacher darstellt, sondern es eher noch einmal komplizierter macht. Also ich denke jetzt gerade an den Neutralitätsbeitrag von Frank Mattwig, den er gebracht hat. Er ist mega ausdifferenziert und am Schluss kann man vielleicht dort stehen und denken, okay, was heisst das jetzt genau, was müssen wir jetzt daraus machen? Und unser Ziel ist eben gar nicht, die Frage zu beantworten, was muss man jetzt machen, sondern wir gehen von mündigen Leserinnen und Lesern aus, wie wir eigentlich in der ganzen reformierten Kirche immer von mündigen Mitgliedern ausgehen, die nachher dann selber aus diesem Impuls mitnehmen. Oder vielleicht noch einmal etwas hinterfragen, was selbstverständlich war.
Mhm. Ich würde gerne jetzt so ein bisschen inhaltlich einsteigen, eben genau diese Frage, was kann die Kirche aus ihrer Perspektive auch zu politischen Fragen, gesellschaftlichen Fragen beitragen. Und macht es den Glauben einfacher oder eher komplizierter, wenn wir uns irgendwie positionieren oder Fragen wollen beantworten? Gibt es Politikfelder, wo du würdest sagen, mal, da hat Kiel etwas zu sagen und da setzen sie sich stärker in den Diskurs einbringen?
Also meiner Meinung nach gibt es fast keine Politikfelder, wo Kirche nichts dazu zu sagen hätte. Weil wir ja eigentlich wieder davon ausgehen, dass die Beziehung, die wir im Glauben haben, zu der Welt und zu Gott, zu den Mitmenschen, eigentlich alles einnimmt von dem, wo wir drin leben und darüber nachdenken. Von dem her gibt es eigentlich nicht Bereiche, wo man kann sagen, ah, die sind jetzt aber völlig unberührt von unserem Glauben. Also auch das Themenfeld Wirtschaft zum Beispiel ist sicher auch etwas, wo als eine wichtige Lebensgrundlage, die wir haben, auch immer wieder muss im Glauben reflektiert und eingeholt werden. Das heisst also, wo auch eine theologische Frage ist. Und mir kommt jetzt gerade wirklich spontan nichts in Sinn, wo ich würde sagen, da gibt es keine theologische Haltung oder kein theologisches Nachdenken darüber. Oder? Das ist im Glauben jetzt einfach nicht Thema. Aber ich würde das gerne noch einmal unterscheiden von dem, was nachher so tagespolitische oder vielleicht auch abstimmungsaktuelle Vorlagen sind. Ich mache ein Beispiel. Letztes Wochenende haben wir die Abstimmung gehabt über das Klimaschutzgesetz. Und vorher ist es um Gletscherinitiative gegangen, oder? Und das ist nachher der indirekte Gegenvorschlag, der das ablöst. Was ich glaube, was man zeigen kann, ist zuerst mal aus einer jetzt christlich-theologischen Perspektive, dass das, was wir unter dem Thema Bewahrung der Schöpfung seit wirklich mehreren Jahrzehnten ziemlich weit oben auf der Agenda haben, sich berührt mit dem, was in dieser Initiative und in diesem Gegenvorschlag zum Ausdruck kommt. Und das, was wir auch können machen, ist nachher zeigen, dass das Anliegen in dieser Fluchtlinie liegt von dem, was wir argumentativ verfolgen seit etwa 40, 50 Jahren. Und das kann man den Leuten so zeigen. Was ich jetzt nie würde machen, ist sagen, ich fände es besser, wir würden über die Initiativen abstimmen, als über einen indirekten Gegenvorschlag. Jetzt als Kirche, nicht als Privatperson mit einer politischen Meinung. Ich würde dann nicht sagen, dass Subventionen statt Einschränkungen der richtige Weg sind oder so. Ich glaube, das ist nicht unsere Rolle. Ich glaube, das ist nichts, wo die Kirche jetzt eine besondere Expertise hat, wie man nachher die Probleme löst. Sondern was wir, glaube ich, können zeigen, ist, dass es sich lohnt, sich für die Problemlösung einzusetzen, dass das etwas ist, wo wir auch mit unserem Glauben und unserer Hoffnung, die uns trägt, verbinden und etwas ist, wo wir grundsätzlich begrüssen, dass dort etwas gemacht wird. Aber jetzt eine Empfehlung abzugeben, machen das oder machen das, das finde ich ganz, ganz
wichtig. Also keine Kampagne und kein
Problem. Ja, genau. Auf gar keinen Fall eine Kampagne.
Ja, das sind auch Sachen, die ich überlegt habe, weil ich jetzt gerade im aktuellen reformierten Kommentar dazu geschrieben habe, quasi nach der Abstimmung. Und so ein bisschen überlegt habe, eben, wie, also genau das, was heisst denn das? Wir haben aus dem, also auch persönlich, es gibt ja wie so zwei Ebenen, oder? Das eine ist die Rolle von der Kirche, was sie kann beitragen, und die andere ist das Persönliche, was für eine Haltung habe ich aus meinem Glauben raus? Zuerst mal so die Ebene Kirche, eben was kann Kirche quasi beitragen jetzt auf dem Weg, wo mit dem Klimaschutzgesetz ja erst anfängt, oder? Also ich meine, das ist ja vor allem durchgekommen, weil es im Gegensatz zum CO2-Gesetz nicht mit irgendwelchen Sachen nicht verteuert, jetzt auf den ersten Blick. Also ja. Es wird es verteuern, ja. aber nicht mit irgendwie, dass Benzin teurer wird oder so, sondern mit Anreiz, wenn man das so schön sagt, schaffen. Also es ist sicher so ein bisschen ein Zückerli gewesen, aber eben, die Zeit der Zyklen ist jetzt vorbei, das sehen wir nur schon mit der ganzen Debatte um Atomenergie und so. Und ich habe mir eben nicht so überlegt, ja, also zu was das Bibel sicher nichts sagt, ist, ob jetzt Windräder wichtiger sind oder Landschaftsschutz oder Ortsbildschutz oder Solaranlagen. Ja. Und ich glaube, dort kann man sich getrost zurückhalten. Aber ich glaube, wo Kirche doch eine Rolle spielen könnte, ist wirklich so die Frage, was heisst Verzicht? Und Verzicht ist ja ein sehr unmodisches Wort. Und zugleich können wir, glaube ich, nicht drum herum. Und einfach so diskutieren darüber, eben was, Schatz am Mittagstisch von der Kirchengemeinde, wenn der vegetarisch ist. Tut uns das wirklich weh? Und dann aber auch zulassen, wenn jemand sagt, ja, ich brauche meine Bratwurst. Also nur schon so ins Gespräch hineinzukommen und das, über das zu diskutieren oder die Erfahrung machen, eben, dass gar nichts fehlt. Und ich finde so einen, ja, ich glaube wirklich, dass Verzicht auf viele Sachen auch an Freiheit bringen. Also das würde ich schon sagen, ist eine Botschaft aus dem Evangelium und auch die ganz altmodische Rede von der Umkehr, die man fast nicht mehr brauchen kann, weil sie einfach geschichtlich falsch irgendwie verhunzt worden ist, kehrt um ihr Sünder und so. Aber so das, ja, aus dem Alten Testament, das Prophetische, ich finde das muss man nicht auf politischer Ebene einbringen. Ich finde, das ist völlig verkehrt. Aber auf Gemeindesebene oder in so ganz kleinen Labor von Gesprächen darüber, ja, was können wir jetzt machen, was kann ich beitragen, welcher Verzicht tut mir gar nicht weh, weil ich merke, hey, Ferien in den Bergen sind eh entspannter gewesen, als dass ich irgendwie auf Mauritius geflogen bin oder so. Und dann gar nicht darüber diskutieren, ja, aber Chinesen sind ja auch schlimm und es nützt gar nichts. Also ich finde, das ist ja auch etwas, wo ich quasi aus dieser Glaubenshaltung mitnehme, dass es die Frage, ob es jetzt, wie viel das nützt, vielleicht gar nicht so eine Rolle spielt, sondern dass manchmal nur so Zeichenhandlungen können helfen, dass dass auch etwas quasi mit mir kann machen und vielleicht nur schon, wenn es mir hilft, gut ist. Ich glaube, so Sachen könnte man schon einbringen. Also das ist, finde ich, so eine Ebene auf Gesprächsebene, also auf Gemeinschaftsebene. Und dann natürlich als Institution hat man ganz viele Gebäude, wo man durchaus könnte, nicht auf den Gesetzgeber warten, sondern vorwärts machen. Also das auf jeden Fall. Es sind für mich wie so zwei Ebenen, wo ich würde sagen, kann die Kirche durchaus etwas beitragen und eben ohne, dass sie dann irgendwie gegenüber der Politik auftritt, ja, wir wissen es besser, sondern es versucht es besser zu machen oder einfach zu machen. Also das finde ich recht wichtig.
Ich sehe insgesamt so drei Aufgaben, die Kirche haben kann in dem. Die erste ist wirklich die, zuerst mal selber ihr Zeug klar bekommen. Also, welche Energiespar- oder Ökologie Zertifizierungen wollen wir, welche sind sinnvoll für uns, wie können wir die umsetzen. Da gibt es ja mit dem grünen Gürtel wirklich sehr viele Gemeinden, die schon Erfahrungen haben gemacht. Die Zürcher Synode, die das hat angenommen für das ganze Kirchengebiet. Für andere, sage jetzt mal kleinere Kantonalkirchen, ist das auch ein bisschen bedrohlich, weil sie sagen, ist das ein System, das nachher bei uns einen riesigen Aufwand generiert.
Genau, dort stoss sich auch
eine administrative Grenze, so Art oder so. Oder? Aber wie du sagst, oder, es könnte ja schon nur darum gehen, dass es überhaupt vegetarische Alternativen gibt an einem Buffet und solche Ideen, also eine Sensibilität quasi für das zu entwickeln. Und dort schließt für mich so wie die zweite Aufgabe an, das ist, ich merke einfach, dass viele Themen, wo wir wahrscheinlich beide noch vor 15 Jahren hätten gesagt, das sind Lifestyle-Themen. Also ich meine jetzt mit dem das Thema, wie legen sich Menschen an, lackierst du dir deine Fingernägel oder nicht, wie gehst du um mit deiner eigenen CO2-Bilanz etc. Also solche Fragen werden im Moment in unserer Gesellschaft zu etwas, wo enormes Spaltpotenzial haben. Also sie werden richtig genützt zum Polarisieren. Einerseits über die unsägliche Rede vom Stadt-Land-Graben, die immer aufgetan wird. Und auf der anderen Seite aber auch über das, dass man richtig identitär wird bei diesen Themen. Also als ob es so müsste sein, dass jetzt zu dem Essen immer eine Bratwurst dazugehört oder als ob es so wäre, dass ich nicht an dem Essen könnte teilnehmen könnte, wenn der andere Brotwurst isst, oder?
Und ja, genau.
Dort, finde ich, ist eigentlich Kirche eine Gemeinschaftsform, die kann sagen, nein, es gibt mehr, was uns verbindet, als das, wie wir jetzt konkret mit diesen Sachen umgehen. Und das dritte Thema, das wäre eben das, was du angesprochen hast, mit der Umkehr. Also, der griechische Begriff ist dort natürlich mega schön, oder? Mit der Metanoia. Also, andere, neue, Sinnung entwickeln dazu. Das kann sein, dass man Verzichten, also etwas Bereicherndes erlebt. Mir geht es auch ein bisschen darum, dass, ja, wie soll ich sagen, wir dürfen, glaube ich, auch wieder ein bisschen ehrgeiziger werden. Ich sage jetzt, das ist ein bisschen böse und zugespitzt, aber das Klimagesetz, das wir jetzt haben angenommen, das ist eigentlich nichts anderes als eine Zielformulierung. Zu sagen, jawohl, wir wollen bis 2050 CO2-Bilanz Stunden haben. Aber das Problem ist, das ist so wie wenn du und ich jetzt hier hocken und wir würden jetzt ein Bier trinken und sagen, hey, wir sollten mal wieder etwas machen, ist gerade nicht so gut, hey, sind gerade nicht so fit, hey, komm, wir laufen im September einen Marathon. Mhm. Und das fühlt sich in dem Moment mega geil an, was du sagst. Aber die Frage ist, was passiert denn, wenn du die langen Läufe machen musst, wenn du am Morgen musst aufstehen, damit das alles neben deinem Alltag noch herbekommst. Und das wird alles auf uns zukommen. Und darum geht es für mich nicht nur darum, dass wir das alles müssen als Bereicherung erfahren, sondern es geht wirklich auch darum zu sagen, hey, wir haben eine Verantwortung und manchmal leidet man halt dafür, dass man eine Verantwortung wahrnehmen kann. Das gehört zum Menschsein, das gehört dazu, wenn du nicht einfach willst, sinnloser Ping-Pong-Ball sein, der hin und her windet, sondern wenn du willst einen Punkt machen, wenn du jemand willst sein, der eine Bedeutung hat in dieser Welt, dann darfst du auch Verantwortung auf dich nehmen und du kannst dich tragen. Sei das in Gemeinschaft, sei das in einem spirituellen Leben vor Gott, sei das mit einer Selbstachtung vor dir selber, oder?
Genau, aber darum, also zum jetzt nochmal auf Bratwurst als Identitätsmerkmal zurückkommen, dort wäre aber genau meine Hoffnung, dass man auch nicht nur den anderen einfach lässt und isst du doch deine Bratwurst und bist glücklich, sondern wirklich auch ins Gespräch kommt, und zwar richtig ins Gespräch. Und dass man darüber redet, ja, warum tut es denn so schrecklich weh und was ist denn der Grund für die Angst? Ah, jetzt nehmen wir die auch noch Bratwurst weg und nachher noch das Auto und so. Weil es ist ja klar, dass man... Also ich würde jetzt nicht sagen, dass man kein Fleisch mit darf essen, aber es ist einfach völlig klar, dass... quasi übertriebener Fleischkonsum und unbewusster Fleischkonsum, finde ich auch. Also ich merke häufig, es spielt dann, also ich esse ja gern Fleisch, aber es klingt jetzt mega blöd, wenn ich sage bewusst, das klingt so ein bisschen komisch. Aber ich merke schon, wenn man ob jetzt am Apero irgendwie Schinken im Brötli ist oder nicht. Ich meine, das merkt man ja nicht einmal, oder?
Also die meisten Kirchen hätten viel mehr Luft nach oben mit anständigem Kaffee, oder?
Ja, genau, sowieso, ja, genau. Wobei dort, was, die Ökobilanz auch nicht immer so perfekt wird, ja, oder? Braucht brutal viel Wasser und so. Eben. Aber, also nur schon überlegen, ja, eben Kosten... Ist das wirklich so ein Verzicht? Oder ist es einfach im Kopf, dass ich das Gefühl habe, es sei eine Einschränkung von meiner Freiheit, wenn ich nicht irgendwie jeden Tag mein Schinken-Sandwich und am nächsten Tag meine Bratwurst bekomme?
Felix, ich bin doch völlig einverstanden.
Und wirklich auch um das zu ringen und nicht einfach sagen, ja, ich rede gar nicht mehr, weil wir wollen ja verbunden bleiben und wenn du nebenzu die Bratwurst isst, bin ich unglücklich mit meinem Veggie-Burger. Es geht ja gar nicht darum, dass ich irgendwie mich moralisch drüber setze, überhaupt nicht. Aber, und ich bin zum Beispiel mega glücklich als Mensch, der nicht Auto fahren kann, weil ich es einfach irgendwie... Ich bin zu faul gewesen und irgendwann wäre mir der Aufwand zu gross gewesen und fühle mich jetzt nicht als besserer Mensch. Zugleich finde ich aber, müssen wir darüber reden, sind all die Autofahrten sinnvoll, sind all die Autos in diesen Städten sinnvoll, wo furchtbar viel Platz wegnehmen, wenn ich mit dem Velo heimfahre, jedes Mal die Kolonne vor dem engen Tunnel. Ist das wirklich nötig, dass jeder in seinem Borsche-Geier reinhockt und vielleicht auch unseren Podcast hört. Also,
schlussendlich, der Borsche-Geier scheint irgendwie immer so ein Reizthema.
Ja, du bist einfach, das ist kein Reizthema, das ist einfach Zürich. Fahr mal mit dem Velo durch Zürich am Morgen ins Dörfli von Wiedig, dann kommst du einfach an fünf von denen vorbei. Nein, es geht mir eben nicht darum, es klingt jetzt wieder so moralisch und wütig, aber ein bisschen Wut darf sein, finde ich, weil es ist wirklich so, wir müssen uns irgendwie bewegen. Und wo, und das Gespräch finden, wo können wir dann verzichten? Oder ist es überhaupt ein Verzicht? Also ist es ein Verzicht, dass jetzt, ich meine nur schon, dass jetzt die Elektroauto werden ja wieder wie Panzer produziert. Das sind riesige Teile. Ich verstehe es nicht. Oder? Die werden jetzt noch schwerer, brauchen noch krassere Batterien. Und all das Zeug, das hätten wir doch. Also darüber reden, ja, was brauchen wir eigentlich? Ich glaube, nicht einmal über Verzicht reden, sondern was brauche ich eigentlich?
Was ist mir eigentlich was wirklich wichtig? Was wünschst du von der EKS?
Nein, das wünsche ich mir, dass ganz an der Basis, in Chile, in kirchlichen Räumen, nein, das wünsche ich mir nicht von der EKS. Jetzt bin ich quasi auf Gemeindeebene oder sogar noch kleinere, eben die Labor. Wenn könnten in den Kirchen Räume entstehen, wo man ehrlich darüber kann reden
kann
und auch die
genau
ganze,
das,
vielleicht glaub, auch die ganze das Empörung, gibt. Die ganze Wut drum hat, von mir aus auch vom anderen, der sagt, ja, jetzt nimmst du mir noch alles weg und jetzt willst du mir noch das Autofahren verbieten, dabei ist das mein grosses Freiheitsgefühl am Wochenende irgendwie durch die Gegend fahren, dann kann ich es vielleicht wenigstens verstehen, aber dass man auch um so Sachen kann streiten und sich nicht von vornherein einfach versteht, sondern dass man irgendwie so ins Gespräch kann kommen und vielleicht löst das irgendeinen Impuls aus, zu merken, ja stimmt, das ist mir eigentlich wirklich wichtig und das andere ist irgendwie so einfach eine Angst, die ich habe, mir werde etwas weggenommen. Weil ich glaube wirklich, was du vorher gesagt hast, wenn wir uns auf den Weg begeben wollen, dann können wir nicht drum herum zu priorisieren und zu sagen, das ist mir wirklich wichtig. Und einmal eben, ein Bratwurst in der Woche langt mir eigentlich total. Und dann geniesse ich, dann schmeckt sie sogar besser. Und ja, mit dem rette ich zwar nicht das Klima, aber es ist wenigstens ein Schritt.
Also ich finde so auf der Gemeindeebene oder auf Ebene Quartierverein, Ebene Kirchengemeinde etc. Ich glaube, dort gibt es das ganz viel. Also dort sind die Leute tatsächlich dran, dass sie darüber reden müssen, wer macht das Apero, wie machen wir das, was ist uns wichtig. Also ich bin in einer Kirchengemeinde und dort ist zum Beispiel sehr wichtig, was für eine Kaffeesorte nehmen wir. Und ist das zum Beispiel eine, die auch noch gerade den Wald schützt, wo er drin wächst. Es gibt Kaffee, der wächst nur in Wäldern, oder? Und wenn du den kaufst, dann schützt du zum Beispiel den Wald mit und so. Und das ist nachher auch den Leuten, die das machen, wichtig, über das zu reden und zu informieren und so. Und das finde ich alles wirklich super. Ohne Aber.
Aber?
Die EKS hat für mich nicht die Aufgabe, auch in die Bresche reinzuschlagen. Und zwar
nein,
darum,
auf jeden Fall nicht.
Weil ich würde sagen, Chile wird generell schon immer verdächtigt, Freiheiten wollen einzuschränken. Seien das moralische Freiheiten, Freiheiten vom Lebensvollzug, ganz, ganz lang Freiheiten von dem, wie dass man eine Familie auszugestalten hat, was ein bürgerliches Ideal ist, etc. Also dort haben wir einfach auch nicht eine wahnsinnig gute Geschichte und wir haben Freiheiten eingeschränkt, wo man, heute muss sagen, die hätten wir nicht sollen einschränken. Es war nicht so clever gewesen, das zu machen. Ich meine jetzt kirchlich, mit theologischen Gründen. Das ist, glaube ich, nicht unsere Rolle, dort wieder den Moralapostel zu spielen. Oder?
Ja,
auf der anderen Seite, aber sorry, nur schnell, weil dieser Punkt ist mir darum ganz wichtig. Du hast jetzt von mir aus gesehen, bist jetzt genau in die Falle tappt, wo alle im Moment reinlaufen und wo ich glaube, darum geht es nicht vorwärts. Wir reden immer über privaten Konsum. Oder? Also, letztendlich reden wir nachher wieder darüber, wer darf wie viel Auto fahren und ist es nötig, dass man Auto fährt und was für ein Auto sollte man fahren und so. Das ist schon cool, wenn sich das Leute selber überlegen, aber das wird das Problem nicht lösen. Das Problem, das wir drin sind, ist eine politische Dimension und lebt nicht von privaten Konsumentscheidungen. Das Problem, das wir drin sind, das siehst du jetzt gerade nach dieser Abstimmung, oder? Wir haben jetzt ein Ziel gefasst, 2050, Und jetzt geht es darum, um die Interpretation, wie setzen wir das Ziel um. Oder? Und es gibt jetzt eine Bandbreite von, wir sollten neue Atomkraftwerke bauen oder mindestens die Laufzeit von der bestehenden um 30 Jahre verlängern zu. Wir haben eigentlich jetzt gehört, dass das Schweizer Stimmvolk nur noch erneuerbare Energien will. Wir müssen den Ausstieg forcieren und noch mehr jetzt in Solarenergie investieren etc. Und das sind politische Fragen, die viel, viel wesentlicher sind, als ob ich den Flieger nehme, um nach Catania zu kommen oder den Zug.
Ja, ich bin eben nicht sicher. Ich glaube, es sind vor allem nicht Alternativen. Logisch stimmt das, was du sagst. Ich bin aber nicht sicher, ob man einfach sagen kann, ja, Konsum ist quasi egal und es löst das Problem nicht. Das stimmt eben nicht.
Also ich sage nicht, es ist egal, ich sage nur, löst das Problem nicht.
Aber es kann ein Teil von der Lösung sein. Und zwar in dem Sinn, vom Einüben, was dann könnte heissen, so zu leben, dass ich eben aufs Wesentliche konzentrieren. Ich meine wirklich nur das. Ja. Und das kann ja wirklich, ich kann das ja für mich einüben, mir, also meine, das würde ja heissen, oder? Das, was du vorher beschrieben hast mit dem Kaffee und so, und dass man auch einen vegetarischen Apero wird, vom Kirchenkreis 3 Zwiedicke, wird das Klimaproblem nicht lösen. Und trotzdem finde ich es wichtig, dass man es macht und dass man sich bewusst ist oder vielleicht eben sogar die Erfahrung macht, hey, ich verliere ja gar nichts dabei. Und das finde ich ein Einüben, zu merken, dass man vielleicht, wenn man nur schon ein bisschen klimaverträglicher und ressourcenschonender und auch in Bezug auf andere Weltgegenden einigermaßen fairer lebt, dass das uns ja vielleicht gar nichts kostet, sondern vielleicht gibt es uns sogar einfach ein gutes Gefühl, gar nicht moralische Erhabenheit, überhaupt nicht, ja, sondern einfach ein gutes Gefühl. Und das ist doch super. Und aber nur schon das. Und, ja, und darum würde ich nicht sagen, das ist egal, sondern es ist wichtig. Und ja, also sorry, du wohnst auch in einer Stadt. Also dass ja, das Verkehrsproblem einfach ein Problem ist, wo man auch nicht auf wo man am Schluss nicht einfach auf politischer Ebene irgendwo abstrakt könnte lösen, sondern irgendwie muss dazu beitragen, weil es dort einfach Interessenskonflikte gibt. Wer hat wie viel Platz? Die spielende Kind oder das Auto oder die Velofahrer oder das Auto? Das sind Verteilkämpfe. Das ist einfach völlig klar. Und irgendwo muss man ja anfangen. Weil sonst wenn du das nur auf politische Ebene verschiebst, dann bist du am Schluss wieder eben, dann bist du beim Einschränken von der Freiheit, dann bist du bei Verbot, dann bist du bei der Diktat. Oder? Weißt, und es wäre, vielleicht ist das eine romantische Vorstellung, wenn wir sagen, hey, vielleicht merke ich das selber, es tut gar nicht weh. Und dann wäre ja alles, ja,
ich halte das wirklich für naiv.
Ja, das mag sein, dass das naiv ist, aber ja, das Ganze an der Basis zumindest versuchen einzuüben oder zumindest ja, so ins Gespräch zu holen, das könnte ja
passiert löst etwas ganz anderes als das. Ich glaube, es passiert eben nicht, dass viele Menschen viele kleine gute Sachen machen und durch das retten wir den Planeten. Sondern ich glaube, dass ganz viele Menschen in ihrem Alltag immer wieder daran scheitern, die Entscheidung zu treffen, wo sie würden sagen, sie wäre richtig. Ich glaube, ganz viele Menschen werden diesen Sommer wieder ins Flugzeug steigen und in Ferien fliegen.
Ja, aber dann heißt
es ist mir wirklich wichtig, weil es geht mir um mehr als um die Entscheidung. Das Schlimme ist jetzt, wenn die Entscheidung, die sie dann fällen, dazu führt, dass sie sagen, okay, ich kann ja nicht in der Sommerferien ins Flugzeug steigen und gleichzeitig, ich nehme jetzt ein deutsches Beispiel, für den Ausstieg von Kohleenergie sein. Genau das wird aber im Moment verkauft von denen, die ein Interesse haben, dass wir in diesem Zeug drin bleiben. Sie tun so, als müssten wir konsequent sein. Aber wir Menschen sind nicht konsequent. Wir machen manchmal totales Seich. Wir schaffen es vielleicht, uns in 9 Zehntel vom Leben super zu verhalten, so zu sein, wie wir wollen, und in dem einen Zehntel nicht. Und das Problem ist, dass wenn wir den privaten Konsum so stark machen, dann hat Gegenseite, die noch ewig bei Atomstrom bleiben will, die noch ewig bei Kohlekraftwerken bleiben will, die Erdöl verkaufen will, bis es keins mehr hat, hat eigentlich immer einen relativ einfachen Argumentationshebel und das ist ja, die Leute machen es ja. Und du denkst, ja shit, ich ja auch wieder im Sommer. Also kann ich ja nicht dagegen sein, das wäre ja nicht okay. Aber das stimmt nicht. Ich finde, es ist genau umgekehrt. Also gerade wenn du merkst, dass du deinen Privatkonsum nicht im Griff hast, dann probier doch, politisch wenigstens Verantwortung zu übernehmen.
Ja, ich finde einfach, es ist keine Alternative. Also ich sehe da irgendwie wirklich keinen Widerspruch zwischen diesen Positionen. Wirklich nicht. Also das Probieren, und ich meine, dass ich mich total inkonsequent verhalte, das ist auch völlig klar. Aber zumindest probieren und ab und zu, also was hast du gesagt, in 9 von 10 Fällen sich falsch verhalten?
Nein, in 1 von 10, hoffentlich.
Ja, genau. Das ist ja schon eine super Quote. Also dann habe ich auch null Probleme mit dem einen Mal. Also ich würde bezweifeln, ob die Quote so gut ist, 9 zu 10, vielleicht ist es irgendwie 5 zu 10 oder so.
Weißt Felix, also wenn das auch, Leute auch machen, finde ich das anschauen. Super. Ich finde das auch super, oder? Wenn du das machst und wenn ich das mache.
Es geht ja darum,
es darf einfach nicht als Lösung für die ganzen globalen Probleme verkauft werden, dass alle Menschen müssen, egal was die Anreizsysteme der Wirtschaft sind, die richtige Entscheidungen treffen. Am Schluss müssen wir uns doch fragen, wie kann das sein, dass wir wollen, dass der Felix nicht in den Flieger steigt, aber gleichzeitig subventionieren wir Flughafen, Treibstoff, wo in diesem Flugzeug drin ist. Wir subventionieren die Löhne, die dort gezahlt werden. Und das Ganze geht nachher nämlich darum, den Wirtschaftsstandort Schweiz über den Flughafen und die ganze Infrastruktur attraktiv zu halten.
Unterschreibe ich alles. Ich glaube, du verstehst mich total miss. Für mich ist die Konsumebene oder die Lifestyle-Ebene von mir aus überhaupt kein so einen moralischen Hammer, wo mir sagt, wie inkonsequent ich bin. Überhaupt nicht, null. Ich glaube, meine Fußballschuhe sind auch nicht fair produziert, soviel ich weiss. Anderes Zeug ist fair produziert. Sondern es geht für mich eher um Mutmacher, oder? Also es hat zum Beispiel, ich glaube, das war noch BFA, die das lanciert hat, die Klimagespräche. Und wo einfach Leute dann können zusammensitzen und überlegen, welchen Beitrag kann ich leisten. Und das habe ich überhaupt nicht so verstanden im Sinn von, ihr müsst jetzt, sondern, hey, du kannst sogar ein bisschen, oder? Es geht wirklich um das. Und ich verurteile auch niemanden, der in die Ferien fliegt. Wirklich nicht. Ich würde auch sagen, dass dass unser System die falschen Anreize setzt. Das ist völlig klar. Aber der Umbau, eben, das schließt das eine das andere nicht aus. Also ich glaube, dass das zu dieser Blockade führt, die du vorher beschrieben hast, im Sinn von, wenn ich das mache, kann ich nachher nicht so stimmen. Da würde ich jetzt bezweifeln, dass das so ist. Also da kenne ich jetzt niemanden, der sagt, ich kann jetzt nicht mehr. Also ich wohne ja sehr in einer grünen, sehr in einer linken Stadt und ich kenne jetzt niemanden, der sagt, oh, jetzt bin ich in die Ferien geflogen, jetzt kann ich nicht mehr grün wählen. Also
nein, überhaupt nicht, im Gegenteil. Was du sicher kennst als Zeitungsleser und als jemand, der Nachrichten schaut, sind doch die ewigen Vorwürfe an Fridays for Future.
Das ist
Leute, dass man sagt, nachher fliegen sie aber wieder mit EasyJet in Ferien. Und aber das ist, glaube ich, ist ganz, ganz falsch.
Ja, das ist
wir
ganz,
müssen
ganz
im Prinzip
falsch.
Sagen, okay, krass, dass die das irgendwie so ausbalancieren, dass sie das wollen und auf das aber auch nicht wollen verzichten. Toll, dass die mobilisieren, toll, dass die etwas machen. Und jetzt entbindet uns das aber überhaupt nicht an einer politischen Verantwortung.
Ja, eben, also völlig d'accord. Und vor allem müssen wir vielleicht auch sagen, ja, vielleicht fliegen sie mit EasyJet, aber sie überlegen vielleicht bei ganz, also gerade Fleischkonsum und so, gibt es sehr viele junge Leute, die sich sehr bewusst ernähren. Also, und das kann auch ein Beitrag sein. Also es ist auch ein bisschen banal, das dann so auf die Ferien reduzieren und all die Businessflüge lassen wir ja dann weg. Das ist ja auch lustig, oder? Also,
weißt du, was ich heikel fände, wäre, wenn es irgendwann so würde Standard werden, dass man in einem Gespräch, wo ich dir erzählt, dass ich in der Ferien war, muss sagen, ja, aber weisst du, ich esse auch schon seit einem Dreivierteljahr wirklich keine tierischen Produkte mehr.
Also, das ist moralisch
irgendwie drin und so. Ich habe wahnsinnig Mühe, wenn es auf dieser moralischen Schiene läuft.
Logisch.
Weil ich glaube, das Problem, das wir davor stehen, ist wirklich ein systemisches Problem.
Absolut.
Und wir werden es nur politisch und zwar auch zusammen mit anderen Staaten können lösen. Es gibt den TikTok-Beitrag, der jetzt immer kommt aus dem amerikanischen Kongress, wo der Energiebeauftragte befragt wird, hey, wenn wir all das machen und du willst irgendwie so und so viele Trillionen investieren in Klimaschutz, um wie viel Grad kannst du denn die Wärme stoppen? Und das ist natürlich mega wenig. Und die probieren jetzt alle mit dem zu zeigen, schau, es ist eh hoffnungslos, ja, es ist genau. Eh sinnlos, oder?
Genau.
Und das ist völliger Blödsinn. Sondern das, was wirklich Hoffnung macht, und was wirklich etwas ändert, ist, wenn du eine Bevölkerung hast, wo die Politik auf die Ziele behaftet, die wir abgemacht haben.
Ja,
und wo ihnen der Rückenwind gibt und sagt, hey, auch wenn wir noch in die EasyJet-Maschine einsteigen, wir sind immer noch committed. Die dürfen das Kohlekraftwerk abschalten, die dürfen Benzinmotoren in der Stadt verbieten, etc. Weißt, also alle diese Sachen, glaube ich, werden langfristig einen grösseren Impact haben als die Selbstkulpabilisierung, wo man die ganze Zeit mit einem schlechten Gewissen und in einem Rechnen, in einer Buchhaltermentalität uns überlegen, ob jetzt das noch drin liegt oder nicht.
Ja, aber evangelisch wäre doch nicht,
ja, wär schlecht,
eben nicht mit dem schlechten Gewissen zu operieren, sondern eben mit dem Ermutigen und einfach darüber reden. Also nochmal, da bin ich beim Apero und beim Mittagstisch. Einfach über so Zeug reden und dass das in dem Sinn eben nicht sagen, es nützt im Fall eh nichts. Also ich meine, das Klimaproblem wird nicht gelöst, wenn an der kirchlichen Mittagstisch vegetarisch gegessen wird. Garantiert nicht. Aber vielleicht macht es irgendwie etwas bewusst, gibt diesen Leuten ein gutes Gefühl, ermutigt die Leute, dann ist doch super. Also das wäre für mich die evangelische Perspektive, nicht die vom ich mache dir ein schlechtes Gewissen, ja, weil du inkonsequent bist, mich, ja, sondern ich gestehe dir zu, dass der Tropfen, den du in den Ozean reinrührst, dass der nicht ganz verloren ist, sondern dass der irgend... Ja, und selbst wenn es nur dein gutes Gefühl ist, dass der irgendwie
nützt. Ja, aber das langt mir eben nicht.
Nein, es langt nicht. Nein, aber ich sage ja nicht, dass das langt. Das sage ich ja gar nicht.
Oder aber das wäre
auf der Gemeinde, wenn ich kannst genau das umsetzen, was du
jetzt beziehst.
Genau. Aber
ich bin auch
aber auf einer politischen Ebene, auf einer nationalen Ebene, braucht es etwas anderes als die ganze
Zeit das Gerede
vom persönlichen,
vom persönlichen Konsum, oder? Weil ich tatsächlich glaube, dass das eine Art Opium fürs Volk ist. Dass man sich erzählt, wie fair der Kaffee gehandelt ist, den man gerade trinkt und wie toll das Gewürz direkt importiert worden ist und das T-Shirt, das man anhat, nicht in Bangladesch von Kindern zusammengenäht worden ist. Das sind
finde alles ich aber Sachen, super.
Nein, finde ich alles gut. Es darf aber nicht zu etwas im Werten, das sagt, ja, schau mal, das liberale Paradigma funktioniert noch. Nein. Blödsinn. Klar. Wir haben gar kein liberales Paradigma im Moment. Wenn wir müssten die realen Preise zahlen für das, was wir konsumieren, dann würde das zu Einschränkungen führen, die du im Moment für politisch gar nicht durchsetzbar würdest halten. Und zwar, was die ganze Mobilitätsgeschichte angeht, was die ganzen Päckchenversände angeht, wo wir Sachen bestellen. Ich meine, das muss doch eigentlich jedem komisch vorkommen, dass ich T-Shirts kaufen kann, die in China produziert werden, in den USA verpackt werden, nachher mit dem Schiff nach Europa gefahren werden und bei mir kommen und ich zahle 8 Stutz für ein Stück.
Genau, oder Herdöpfel, die irgendwie in Deutschland geerntet, in Polen gewaschen
und
sonst irgendwo geschält.
Aber das sind doch Sachen, wo man nicht kann sagen, das ist jetzt ein freier Markt oder das ist irgendwie eine freie Gesellschaft. Nein, aber der Punkt ist, dass wir reden immer entweder über privaten Konsum oder politische Einschränkungen. Das, was ich eigentlich gerne mal würde diskutieren, ist, was würde passieren, wenn es nicht die ganzen politischen Subventionen für wirtschaftlichen Unsinn gäbe?
Genau.
Das wäre eine interessante Frage.
Oder? Ich glaube, der entscheidende Punkt jetzt, um das so ein bisschen aufzulösen, sind, glaube ich, wirklich die Ebenen. Wir reden wirklich von zwei verschiedenen Ebenen. Und ich würde sagen, die schliessen sich wirklich nicht aus. Und ich würde das auch nicht irgendwie lächerlich machen, wenn jemand sagt, dass ich stolz darauf, dass sein T-Shirt nicht in Bangladesch gemacht worden ist durch Kinderarbeit, sondern finde ich super. Ich finde es auch super, wenn jemand einen fair gehandelten Fußball kauft.
Darf er auch einen Porsche Cayenne fahren?
Ja, wenn er fair gehandelt ist. Und, und genau, dann schon. Nein, er darf eh alles. Ich kann ja sowieso niemandem irgendetwas verbieten, aber ich würde vielleicht fragen, warum brauchst du den? Ja, vielleicht schon. Und warum musst du jeden Morgen allein drin hocken? Aber das würde ich vielleicht fragen, oder frage ich mich zumindest, ja. Mhm. Und ich würde es dann vielleicht so gern verstehen, weil vielleicht ist das total erholsam, die anderthalb Stunden im Stau jeden Tag. Vielleicht ist man dann total bei sich und kommt dann viel erholter heim. Ich weiss es nicht. Ich würde es gern verstehen, ja. Aber wirklich. Weil ich verstehe es wirklich nicht, wieso, dass man zum Teil jeden Tag freiwillig, durch die Innenstadt im Schneckentempo fährt, wo ich mit dem Velo den Weg fünfmal mache. Mhm. Und das ist schon, eben, und jetzt im Sommer, wenn dann da der Hals kratzt beim Durchfahren. Also ich habe die so gewisse, also du hast Klimabewegung oder Friday for Future angesprochen. Dort ist ja durchaus eine Empörung über das, also dass man sich nicht bewegt, sondern einfach immer noch das Gefühl hat, man kann nur mit dem Auto pendeln. Und die Wut, die kann ich schon ein Stück weit verstehen. Zum sagen, hey, wieso müsst ihr eigentlich auf Verbot und Gebot von der Politik warten? Wieso könnt ihr nicht euren Lifestyle einfach mal kurz überdenken und merken, was tut euch eigentlich gar nicht weh, wenn ihr es ändert? Also, der Impuls, den kann ich schon verstehen. Und der darf nicht, man kann nicht sagen, dass das Einzige darf sein. Das nicht. Aber der Impuls finde ich völlig legitim, wenn man den hat. Das finde ich wirklich legitim. Mhm. Und eben, vielleicht ist das eine naive Hoffnung. Und da bin ich wieder zu diesen kirchlichen Räumen ganz an der Basis unten. Über das nur schon reden, das fände ich mega wichtig. Und das fände ich sehr schön, wenn das wirklich
gelingen. Es gibt ja so kirchliche Erfolgsstories. Also so ein Beispiel wäre, das, was wir mit den Fairtrade-Labels wirklich ganz
Klaro-Läden
und so. Bei den Klaro-Läden haben, oder? Wo jetzt musst du sagen, das Gleiche hat es auch noch gegeben von einer Bio-Bewegung her, jetzt ohne Killen und ohne das soziale Engagement so stark gemacht wird. Aber mittlerweile hast du auch in einem ganz normalen Supermarkt die Wahl, gute Produkte zu kaufen. Jetzt kann man immer noch sagen, ja, aber die sind ein bisschen weniger gut als die im Klaro-Laden oder ein bisschen weniger fair oder irgendwie so, das kann alles sein. Aber es ist etwas Grosses passiert, was für viele, viele, viele Leute im Land Kaufentscheidung gut zu treffen, wahnsinnig vereinfacht hat.
Ja, ich meine, super, dass du Havila-Bananen kannst.
Das, was ich als Gefahr gesehen habe bei deiner Argumentation, wir wären uns wahrscheinlich in allen praktischen Fragen völlig einig, ist, dass dort, wo du den privaten Konsum so stark davon machen du wie Politik und Gesellschaft aus einer Verantwortung nimmst und die Wirtschaft aus einer Verantwortung nimmst, gute Entscheidungen wahrscheinlich zu machen.
Ja, ich,
eben, also wenn es Havelaar-Bananen gibt im Supermarkt, oder, und das mit dem hat man Erfahrungen, dann hast du eben auch eine sehr viel höhere Wahrscheinlichkeit, dass die gekauft werden.
Ja, logisch.
Und genau das Gleiche würde ich jetzt aufs Verkehrsthema übertragen, oder?
Ja.
Also solange du halt, ich meine, das muss man sich mal vorstellen, wie heisst das, Zürich Zentral, du kannst mit dem Auto
durch
Zürich Zentral fahren, das macht überhaupt keinen Sinn.
Kein Mensch
würde sagen, dass man dort sollte mit einem Auto können durchfahren.
Du musst mich nicht überzeugen, ich bin im Gymi Umverkehr beitreten. Die haben ja eine ganz andere verkehrspolitische Vision.
Aber das, was ich jetzt
da würde ich Fehler finden, ist
nachher über den schimpfen, der mit seinem Porsche Cayenne durchfährt.
Ich würde eher sagen,
ich wenigstens hockt er noch in einer schönen Umgebung, wenn er schon so eine Seich muss machen.
Ich habe nicht gesagt, ich habe nicht darüber geschimpft, ich habe den wütigen Impuls können verstehen und der ist rein emotional.
Yeah.
Und das kannst du mal ausprobieren, wenn du durchfährst. Das ist einfach ganz ein einfacher, niederer Impuls. Und ich weiss, dass das ein niederer Impuls ist.
Gut.
Dem total
bewusst ist mein Geständnis. Felix, jetzt sind wir doch noch stammtischer geworden, als die Morgenzeit hätte ich vermuten.
Es ist wirklich ganz nieder und ich schäme mich auch total dafür. Und ich bin natürlich voll dabei, wenn es darum geht, Verkehrspolitik ganz anders zu denken. Und also unbedingt. Ja, logisch. Aber eben, ich finde, das eine schließt das andere nicht aus. Und ich habe wirklich keine Angst davor, dass Leute wenn ich, ja, weiss auch nicht, Kosmetikprodukte jetzt irgendwie nicht gerade die mit Mikroplastik kaufen, sondern die anderen, dass ich dann irgendwie das Gefühl habe, Oder dass ich dann irgendwie
Politik... Du bist wunderschön, Felix.
Nein, dass dann Politik irgendwie aus der Verantwortung entlassen wird. Ja. Also dass der Widerspruch, der...
Nein.
Und Moment. Die Gefahr, die sehe ich wirklich null.
Das ist mir jetzt gleich nochmal ganz, ganz wichtig. Es kommt mir... Nein, das wäre jetzt wirklich die falsche Alternative. Und das wollte ich auf keinen Fall, dass ich so verstanden werde. Ich find,
so kaufen weiterhin
Franken-T-Shirts.
Ich
möchte selber auch gerne wirklich gute Kaufentscheidungen treffen. Eben. Es darf nur nie so werden, dass das Gesellschaft, Politik und Wirtschaft entlastet, gute Rahmenbedingungen für gute Entscheidungen.
Total einverstanden.
Das ist
fast ein bisschen langweilig. Wirklich total einverstanden.
Gut, super. Wenn wir über Fußball reden, oder?
Ja, weiss nicht. Ja, genau. Ich hab noch ganz viele andere Themenfelder gehabt, aber ist gleich. Jetzt sind wir, über Fußball wäre gut. Ja.
Machen wir noch.
Musst einfach fit bleiben bis am Montag für unser Spiel.
Ah, ja, genau. Wir haben ein grosses Fußballspiel am Montag. Gegen wen spielen wir, Felix?
Also FC Religionen
spielt. Ja, das sind wir.
Genau, das sind wir. Gegen den Kantonsrat, gegen den Zürcher Kantonsrat.
Gegen Zürcher Kanton.
Ja. Also man kann schauen auf dem Harthof in Sydney.
Okay.
Genau, wir verlängern unsere Siegesserie jetzt, nachdem dass wir den Gemeinderat schon mit der Packung heimgeschickt haben.
13-2.
Ja, genau, du musst dich ja wieder ins Team spielen, nachdem du dort
nicht drin warst. Ja, weißt du, ich habe das Gefühl, da gibt es einen Platz für mich.
Ja, das stimmt. Ja. Unsere verletzte Liste ist ein bisschen lang. Okay. Also in dem Sinn, bleibt gesund und unverletzt. Tun die Politik nicht aus der Verantwortung entlassen, oder was haben wir jetzt beschlossen, und konsumieren trotzdem bewusst und sind einfach glücklich, oder?
Ja, das genau. Handeln so, als ob es keine Politik würde brauchen mit Regeln.
Und bleib trotzdem
und politisch. Und setz dich dafür ein, dass es gute Regeln gibt, genau. Die all denen helfen und dir selber, wenn du nicht so kannst, handeln.
Sehr schön, sehr schön. Und was bei 1% Entscheidungen darfst du total falsch liegen. Oder?
Das machen wir mindestens, oder?
Genau.
Das machen wir ohne. Zählt das auch für am Montag beim Fußball, wenn ich in der Verteidigung stand?
Ja, also.
Einer von 10?
Ein Fehlpass pro 10 Pass ist okay, ja.
Gut, super.
Also, habt's gut. Ciao
miteinander. Zusammen.